Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch. Amen. Liebe Gemeinde, das ist schon unglaublich. 17.000 Kilometer falsch geflogen. Zwei holländische Touristen wollten Urlaub in Sydney in Australien machen und sie stiegen in den Flieger. Nur sie landeten zwar in Sydney, aber die Sonne schien nicht, denn sie landeten am falschen Ende der Welt. Statt in Australiens Millionenmetropole Sydney sind die beiden in der gleichnamigen kleinen Provinzstadt im Osten Kanadas gelandet. Dumm gelaufen. Die beiden Holländer, so konnte man in der Süddeutschen Zeitung lesen, die beiden Holländer bemerkten erst beim Landeanflug auf den kleinen Flughafen, dass sie die falschen Flüge gebucht haben. Kanada statt Australien. Das ist wahrlich eine Zielverfehlung. Das Ziel erreichen, darum geht es nicht nur heute im Gottesdienst, sondern überhaupt in unserem Leben. Wer sein Urlaubsziel verpasst, wie diese beiden fliegenden Holländer, gut, das ist vielleicht noch zu verkraften. Aber wer das Lebensziel verpasst, was kann es Schlimmeres geben? Israels Ziel, das war das gelobte Land, ein neues Zuhause, eine Heimat. Das Land, in dem Milch und Honig fließen sollte, wie es sprichwörtlich heißt. Nach vielen Irrungen und Wirrungen erreichte das Volk tatsächlich dieses Ziel. Wir lesen als Predigtext für heute ein wunderbares Dankgebet, das einen ergreifenden Rückblick auf dieses Geschehen enthält. Ein Dankgebet verfasst von Nehemia, dem Gottesmann, der hunderte Jahre später erst lebte. Ich lese uns einige Auszüge aus Nehemia 9. Ich lade ein, wer mag doch vor Gottes Wort sich zu erheben. Es tut auch uns gut, bei all dem Sitzen mal zwischendurch zu stehen. Und es ist auch ein Ausdruck des Respektes, der Ehrfurcht vor Gott. Und du, Gott, hast das Elend unserer Väter in Ägypten angesehen und ihr Schreien am Schilfmeer erhört und Zeichen und Wunder getan am Pharao und allen seinen Großen. Und du hast das Meer vor ihnen zerteilt, so dass sie mitten durchs Meer trocken hindurchgingen. Und hast sie geführt am Tage in einer Wolkensäule und des Nachts in einer Feuersäule, um ihnen zu leuchten auf dem Wege, den sie zogen. Und du bist herabgestiegen auf den Berg Sinai und hast mit ihnen vom Himmel her geredet und hast ihnen Brot vom Himmel gegeben, als sie hungerte, und Wasser aus dem Felsen fließen lassen, als sie dürstete. Aber unsere Väter wurden stolz und halsstarrig, so dass sie deinen Geboten nicht gehorchten und weigerten sich zu hören, und gedachten auch nicht an deine Wunder, die du an ihnen tatest. Aber du, mein Gott, vergabst und warst gnädig, barmherzig, geduldig und von großer Güte und verließest sie nicht. Und du gabst ihnen deinen guten Geist, um sie zu unterweisen. 40 Jahre versorgtest du sie in der Wüste, sodass ihnen nichts mangelte. Und du mehrtest ihre Kinder wie die Sterne am Himmel und brachtest sie ins Land, das du ihren Vätern zugesagt hast, dass sie dort einziehen und es einnehmen sollten. Und die Kinder zogen hinein und nahmen das Land ein. Herr, segne du dein Wort in unserem Leben. Amen. Ein kleiner Hinweis noch an dieser Stelle. Wir haben ja auch viele Gäste heute von außerhalb und gerade auch mit Kindern. Wir haben drüben im Gemeindehaus eine Übertragung, eine Tonübertragung. Und wenn man merkt, dass die Kinder ein bisschen unruhig werden, dann darf man gerne dort rübergehen und alles mitverfolgen. Nun aber zum Text. Es ist ein Rückblick voller Dankbarkeit. Voller Dankbarkeit. Nehemia schaut zurück, wie sein Volk das Ziel erreicht hat. Und das ist für Nehemia die Hauptsache. Das Ziel wurde erreicht. Das zählt am Ende. Und das überstrahlt auch manches Dunkle, über das Nehemia in der Rückschau hinweggeht. Ich habe dieses Gebet aus Nehemia 9 in Auszügen gelesen. Aber auch wenn man das ganze Gebet liest, dann ist es so hell und so dankbar. Natürlich werden auch dunkle Zeiten angesprochen, aber sie werden einfach überstrahlt davon, dass es am Ende geschafft wurde. Am Ende wurde das Ziel erreicht. Und das wird auch in unserem Leben am Ende zählen, selbst wenn es im Laufe unseres Lebens durch finstere Täler hindurchgeht, durch die Gott uns hindurchführt. Und wir haben eben dieses Lied gesungen, dass die Reise Israels und auch unsere eigene Lebensreise vielleicht ganz gut beschreibt. Dir gehört mein Lob, wenn der Segen in Strömen fließt, du mir mehr als genügend gibst, dir gehört mein Lob. Das sind die guten Zeiten, wo wir Gottes Führung richtig spüren können, wo wir erleben können, wie er uns nahe ist. Und dann haben wir weiter gesungen, dir gehört mein Lob, auch wenn ich mich verloren fühle. In der Wüste und ohne Ziel, dir gehört mein Lob. Und die Israeliten, die kannten beides, Segen und Wunder auf dem Weg, aber auch die Erfahrung, in der Wüste ziellos umherzuirren. Und dennoch, im Rückblick kann Nehemia Gott nur loben, denn das Ziel wurde erreicht. Das Ziel erreichen. Wir wollen zunächst einmal fragen und überlegen, was kann uns eigentlich vom Ziel abbringen? Was sind Hindernisse auf dem Weg? Und davon gab es für die Israeliten eine ganze Menge. Und weil die Geschichte Israels und auch die Geschichten Israels wie Gleichnisse für uns als Christen sind, so sagt Paulus das. Darum ist es wichtig, da genau hinzuschauen. Drei Gedanken dazu. Erstens, die Riesen auf der Reise. Zweitens, die Schlange auf der Stange. Und drittens, das Ziel, das zieht. Die Riesen auf der Reise, das ist das Erste. Ja, es war für die Israeliten nicht nur eine Riesenreise, sondern es gab auch Riesen auf der Reise. Wir lesen davon im 4. Buch Mose in den Kapiteln 13 und 14. Und da lesen wir, dass Israel, bevor sie das verheißene Land, das Land Kanaan, einnehmen sollten, da schickte Mose 12 Kundschafter aus, Spione, Leute, die erstmal alles genau erkunden sollen, 40 Tage lang, wie in unserem 40-Tage-Projekt. Und das ist schon mal eine ganz wichtige Sache, sich auf den Weg machen, um das Ziel zu erkunden, genau hinzuschauen, vorbereitet zu sein. Kennst du das Ziel deiner Lebensreise? Doch als die Kundschafter zurückkehren, passiert etwas sehr Merkwürdiges. 10 von ihnen, die konzentrieren sich in ihrem Bericht überhaupt nicht auf das Ziel. Ja sicher, sie schwärmen auch von dem wunderbaren Land, von der Fruchtbarkeit, von den riesigen Weintrauben, den knackigen Granatäpfeln und den saftig leckeren Feigenfrüchten. Doch dann kommt in ihrem Bericht ein riesiges Aber. Aber. Es ist ein Aber der Resignation. Aber wir werden ja eh nicht hineinkommen. Wir lesen 4. Mose 13. Aber stark ist das Volk, das darin wohnt. Und alles Volk, das wir darin sahen, sind Leute von großer Länge. Wir sahen dort auch Riesen. priesen nun nicht als irgendwelche Märchenfiguren, sondern in der damaligen Zeit, das müssen wir uns vorstellen, waren die Menschen von ihrer Körpergröße her in der Regel deutlich kleiner als wir heute. Man kann aus Skelett- und Grabfunden schließen, im Schnitt etwa die Männer so 1,63, die Frauen bei 1,50 Meter. Aber es gab eben auch Ausnahmen, es gab hochgewachsene Volksgruppen und auch die 2-Meter-Marke wurde schon mal überschritten. Denken wir an den Bericht über Goliath. Und wir müssen uns das so vorstellen für die Israeliten, wenn man heute zum Beispiel im Fernsehen ein Basketballspiel sieht und da ist ein Schiedsrichter dabei, der mit 1,80 Meter ja nun auch nicht gerade klein ist, aber wenn dann diese Riesen daneben stehen wie Dirk Nowitzki und Co., Dirk Nowitzki 2,13 Meter groß, dann wirkt der Schiedsrichter wie ein Zwerg daneben. Und so ähnlich mussten sich die Israeliten auch gefühlt haben. Sie kamen sich klein vor, wie Zwerge. Aber es war nicht nur die Körpergröße das Problem. Es war die Angst. Die Angst, die einen selber noch kleiner macht und die den Feind noch größer macht. Und damit sind wir mitten im Leben. Kennen wir das auch? Riesen auf der Reise? Ich bin sicher, im Alltag gibt es viele Situationen, wo wir solchen Riesen begegnen. Da ist vielleicht dieser schreckliche Termin beim Chef, wo es um die Neuausrichtung deines Arbeitsplatzes geht. Wie mir jemand berichtet hat, dass er da tagelang nicht schlafen konnte davor. Weil er Angst hatte. Du kommst dir ganz klein vor. Oder ich denke an jemanden, für den Krankheiten wie solche Riesen waren. Und immer wenn einer dieser Krankheitsriesen besiegt war, kam plötzlich hinter irgendeinem Gebüsch ein neuer wieder hervor. Kam der nächste rausgesprungen. Und dann kommt die Angst. Was wird nun schon wieder sein? Nach 3, 4 schweren Krankheiten, die er überstanden hat, dann wieder etwas Neues. Riesen. Ich denke auch an ein junges Mädchen, die gerade mit dem Studium begonnen hat, erstes Semester, und der Stress macht sie fertig, fix und fertig. Und sie denkt, das ist ja gar nicht zu schaffen. Dann wird sie gegen Ende des Semesters krank, eine Woche lang. Sie fährt zurück zu den Eltern, sie kann überhaupt nicht mehr essen. Und sie ist völlig niedergeschlagen. Wie gut, dass Eltern und Freunde ihr wieder aufhelfen. Es gibt so viele Riesen auf der Reise des Lebens. Ich weiß nicht, was Ihre persönlichen Riesen sind, die Ihnen nun vor Augen stehen. Was wir in der Geschichte lernen können, ist dieses: Wenn wir auf die Riesen schauen, werden wir automatisch entmutigt, wie diese Kundschafter. Und dann setzt sich eine Negativspirale in Gang. Nicht nur, dass sie selbst resigniert sind und einen völligen Tunnelblick bekommen, dass sie das Gute, was sie auch gesehen haben, völlig ausblenden. Nur noch das Negative sehen. Als ob das nicht schon schlimm genug wäre. Doch schlimmer noch, sie stecken das ganze Volk an. Wir lesen weiter, da fuhr die ganze Gemeinde auf und schrie. Und das Volk weinte die ganze Nacht. Und alle Israeliten murrten gegen Mose und Aaron. Die Gefahr ist so groß. Wenn man selber unzufrieden ist, wenn man selber Angst hat, dass man dann auch noch seine Umgebung damit reinreißt, dass man die auch noch mit ansteckt. Das gibt es auch in der Gemeinde. Und auf einmal sieht man alles negativ, sieht überall Riesen, die uns bedrohen. Und man vergisst dabei, dass wir mit Gott keine Angst haben brauchen. Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht, sondern der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit, sagt Paulus. Und wie gut, dass es da noch die zwei anderen Kundschafter gegeben hat, Josua und Kaleb. Und die beiden bringen eine ganz neue Perspektive ein. Sie sehen eben nicht nur die Risiken, sondern sie sehen auch die Chancen in der aktuellen Problemstellung. Und sie sagen, das Land, das wir durchzogen haben, ist sehr gut, sehr gut. Und dann bringen sie eine Grundwahrheit des Glaubens zum Ausdruck, nämlich es hängt letztlich ohnehin alles auf unserer Lebensreise von der Gnade Gottes ab. Und jetzt ein ganz wichtiger Vers, 4. Mose 14, Vers 8. Wenn der Herr uns gnädig ist, so wird er uns in dies Land bringen und es uns geben. Es hängt alles von der Gnade Gottes ab. Und dann sagen sie weiter, und das ist ganz wichtig, fallt nur nicht ab vom Herrn und fürchtet euch vor dem Volk dieses Landes nicht. Fallt nicht ab vom Herrn, egal welche Riesen uns Angst machen. Es ist wichtig, dran zu bleiben im Glauben. Denn wenn wir den Glauben nicht mehr haben, dann haben wir gar nichts mehr. Was kann uns denn dann noch helfen gegen die Riesen unseres Lebens? Und dann dieses Wort der Ermutigung, das ist so großartig. Gegen all die Resignationen um sie herum, gegen all den Frust, gegen alle Angst, sagen sie, der Herr aber ist mit uns, fürchtet euch nicht vor ihnen. Was für eine Ermutigung. Nicht aufgeben. Das gibt doch Kraft für alle Kämpfe, die uns nicht erspart bleiben, keine Frage. Ja, auch wir haben zu kämpfen in unserem Leben. Aber Gott ist mit uns. Und mit Gottes Hilfe schaffen wir das. Die beiden Taufsprüche, die passen so gut dazu. Für Alina, der Taufspruch aus Jesaja 48, ich bin der Herr, dein Gott, der dich lehrt, was dir hilft und dich leitet auf dem Wege, den du gehst. Ich gehe doch mit dir, hab keine Angst. Und den von Jona haben wir schon gehört, der Herr ist mein Hirte. Das hat Israel erlebt in allen Wüstenzeiten, auch im finsteren Tal und ob ich schon wanderte im finsteren Tal. Du bist bei mir, darum geht's. Also, das kann uns schon vom Ziel abbringen, wenn wir auf die Riesen schauen, statt auf unseren Herrn, die Riesen auf der Reise. Lasst uns vielmehr auf ihn schauen, der stärker ist als alle Riesen. Das Zweite, was uns hindern will, das Ziel zu erreichen, das ist die Rebellion, Rebellion gegen Gott. Ich möchte nun den Gedanken so nennen, die Schlange auf der Stange. Das ist eine ganz dolle Geschichte. Und wer dieses 40-Tage-Projekt mitmacht, wird da auch von lesen in den nächsten Tagen. In 4. Mose 21, da lesen wir davon, dass die Israeliten wieder einmal einen riesigen Umweg machen mussten. Sie waren nun schon kurz vor den Toren des gelobten Landes, sozusagen das Ziel in Reichweite, das Ziel in Sichtweite. Aber dann kam der Marschbefehl von oben, Umweg, ein Umweg machen. Sie sollten das Land der Edomiter nicht durchziehen, sondern drumherum ziehen. Und dieser Weg führte sie im Grunde wieder zurück zum Schilfmeer, wo sie doch herkamen. Das ist wie beim Monopoly-Spielen, diese Strafkarte, gehe zurück bis los, ohne was einzustreichen, ohne Gewinn. Und man fängt wieder von vorne an, auf Null gesetzt. Und da kann man schon verstehen, dass sie sagen, nee, da haben wir jetzt aber keinen Bock mehr drauf. Und ihr Problem war, Sie rebellierten. Sie rebellierten gegen Gott. Sie wandten sich von Gott ab. Und wir lesen es, da redete das Volk gegen Gott und gegen Mose. Und sie vergessen dabei, sie vergessen einmal mehr all das Gute, was Gott ihnen doch immer und immer wieder getan hat in ihrem Leben, auf ihrer Reise. Und sie sagen mit markigen Worten, es ekelt uns vor dieser mageren Speise. Es ekelt uns. Wir haben die Nase voll von diesem Weg mit Gott. Ich habe es immer wieder betont und oft gesagt, ja, es ist uns erlaubt, als Christen auch zu klagen. Wir dürfen Gott auch unser Leid klagen. Ja, wir dürfen mit ihm ringen, wenn wir ihn nicht verstehen bei dem, was er tut. Aber was hier passiert, ist etwas anderes. Das ist kein echtes Ringen mit Gott, sondern es ist sowas wie ein Lossagen von Gott. Ohne Gott geht alles besser. Sie wollen gottlos sein. Selber ihren eigenen Weg gehen. Und es ist die gleiche Verführung wie im Paradies, wo die Schlange da war, die den Menschen einredete, ohne Gott geht's euch besser. Tu das, was du für richtig hältst. Gottes Gebote, wozu brauchen wir die? So ist es doch in unserer Gesellschaft auch üblich geworden. Gottes Gebote, Gottes Plan, was zählt das denn noch? Etwa für Ehe und Familie, für den Umgang mit Geld oder für den Umgang mit Sexualität oder für das Verhalten gegenüber den Fremden und Schwachen. Wer fragt denn da noch nach Gottes Willen? Die Schlange, sie führt die Menschen weg, die Schlange im Paradies. Und diese alte Schlange, die den Namen Teufel hat, die kommt auch hier wieder zum Vorschein. Und sie führt das Volk weg von Gott. Und darum sendet Gott ihnen Schlangen, feurige Schlangen, wie es hier heißt. Da sandte der Herr feurige Schlangen unter das Volk, die bissen das Volk, dass viele aus Israel starben. Giftschlangen sind es. Ein Ruf zur Umkehr. Das hat Gott vor und es hilft. Und sie erkennen, wir haben gesündigt. Das sagen sie so. Und nun passiert etwas sehr Seltsames. Gott sagt zu Mose, mache dir eine bronzene Schlange und die befestigst du auf einer Stange. Richte sie an einer Stange hoch auf. Wer gebissen ist und sieht sie an, der soll leben. Ihr Lieben, hier geht es nicht um irgendwelche Zaubereispielchen. Hier geht es darum, dass Gott prüft, ob die Umkehr echt ist. Er prüft es dadurch, dass er Gehorsam fordert, Gehorsam seinem Wort gegenüber. Etwas, was nach menschlichem Verstand eigentlich völlig irrsinnig ist. Was soll mir das denn helfen, wenn ich da auf diese Schlange schaue, da aus Bronze, die an einer Holzstange aufgehängt ist? Was soll mir das schon bringen? Aber es geht um das Vertrauen. Es geht darum, ob wir Gott wirklich zutrauen, dass er uns hilft, so wie er es will, nicht wie wir es wollen. Und es ist noch mehr. Es ist ein Hinweis auf das, was Gott mit Jesus vorhat. Und wir sind ja nun hier in der Passionszeit. Wir gehen auf Karfreitag zu. Jesus zieht ein nach Jerusalem. Was ist sein Ziel? Das Ziel erreichen? Was möchte er in Jerusalem? Sein Ziel ist, für uns zu sterben. Und was hat das nun mit dieser Schlange zu tun? Jesus selber kündigt das an. Johannes 3, Vers 14 lesen wir, und wie Mose in der Wüste die Schlange erhöht hat, so muss der Menschensohn erhöht werden, also er selber, Jesus, damit alle, die an ihn glauben, das ewige Leben haben. Darum geht's. Und so wie damals das Volk Israel auf diese Schlange schauen musste, die da an dieser Holzstange aufgehängt war. Genau so müssen wir auf Jesus schauen am Kreuz. Und das ist der einzige Weg zu unserer Rettung. Das alleine hilft uns und heilt uns vom tödlichen Gift der Sünde. Das alleine bringt uns zum Ziel. Das müssen wir wissen. Und damals hat Gott denen geholfen, die das getan haben, die wirklich gehorsam waren, die dem Wort Gottes gefolgt sind. Es heißt hier, und wenn jemanden eine Schlange biss, so sah er die bronzene Schlange an und blieb leben. Die Schlange auf der Stange ist ein Hinweis auf Jesus Christus am Kreuz, wie er dort auch am Pfahl hängt, an der Stange, an dem hölzernen Gebilde. Und wer dort hinschaut und sagt, Herr, erbarme dich, der wird leben. Und so sind wir nun bei Punkt 3, das Ziel, das zieht. Ja, wir brauchen Ziele im Leben und es ist gut, auch so Etappenziele zu haben. Die Konfirmanden, die haben das Ziel, einen guten Schulabschluss zu bekommen, später einen erfüllenden Beruf, den richtigen Partner zu finden, Familie, dann ein Haus, sicherlich auch das eine oder andere schöne Reiseziel. Und es ist gut, wenn wir solche Ziele haben. Aber die Frage heute Morgen ist, wie ist das große Lebensziel? Weißt du, wohin die Reise geht? Weißt du, was deine Zukunft ist? Als König Heinrich VIII. Von England auf dem Sterbebett lag, da ließ er seinen Hofnarren zu sich kommen und Hofnarren, das sind ja bekanntlich Menschen, die in witziger Form die Wahrheit sagen dürfen, die einem König sonst niemand sagen darf. Und der Hofnarr kommt ins Gemach des Sterbenden. Der König sagt, Freund, ich muss jetzt auf die letzte Reise gehen. Und er meint, dass der Narr ihn noch ein bisschen erheitern sollte. Doch der Narr fragt, wohin? Das weiß ich nicht. Und wer begleitet euch, will der Narr wissen. Der König sagt, niemand. Ja, habt ihr euch denn auf diese Reise vorbereitet? Nein. Da nimmt der Narr seinen Narrenstab und seine Narrenkappe und wirft sie dem König aufs Bett und sagt, Majestät, ihr habt mir selber einmal gesagt, ich solle meinen Narrenstab und meine Kappe demjenigen weitergeben, der ein noch größerer Narr sei als ich selber. Ihr seid dieser Mensch. Denn ihr geht jetzt auf eine Reise und wisst nicht, wohin. Ihr wisst, dass ihr nicht mehr zurückkehren werdet und habt nicht einmal einen Begleiter. Ihr seid wirklich ein größerer Narr als ich. Ein König, der das Lebensziel verpasst hat. Was ist dein großes Lebensziel? Nun, das Volk Israel, das durfte ins gelobte Land. Übrigens, die Generation, die rebelliert hat, zum großen Teil nicht, nur Josua und Kaleb. Aber dann immerhin ihre Kinder. Sie durften ins gelobte Land. Das Volk Israel hat das Ziel erreicht. Und dieses Land wird beschrieben als ein Land der Fülle, wo Milch und Honig fließt. Was ist damit gemeint? Nun, für die nomadische Kultur damals Milch, das steht für die Viehzucht. Dort wird es also Ziegen geben, auch Kühe und es wird ein Überfluss da sein. Und Honig, das steht für den Anbau von Nutzpflanzen. Also Ackerbau und Viehzucht, Ruhe finden. Ankommen, Heimat für den ruhelosen Nomaden, Heimat für das ruhelose Volk Israel. So wie Josua sagt, ihr seid nun zur Ruhe gekommen, nachdem das Land eingenommen ist. Und der Hebräerbrief, er sagt es für unser Leben, es ist noch eine Ruhe vorhanden für das Volk Gottes. Und damit ist gemeint die ewige Ruhe in Gemeinschaft mit Gott. Und das ist ein Land voller Überfluss, ein Land der Fülle. In diesem wunderbaren Dankgebet des Nehemia, das ich eingangs vorgelesen habe, da heißt es am Schluss noch für unsere heutigen Ohren etwas unverständlich: und sie wurden dort satt und fett. Satt und fett, das klingt für uns nun nicht als ein erstrebenswertes Ziel, aber in der damaligen Zeit war das ein Ausdruck für die Fülle. Es geht ihnen richtig gut. Und das ist die Beschreibung für den Himmel. Wir werden dort Freude, die Fülle haben, Leben im Überfluss. Und diese Perspektive, dieses Ziel vor Augen zu haben, das gibt uns Kraft auch jetzt für die Kämpfe gegen die Riesen unseres Lebens. Das gibt uns jetzt auch schon den Antrieb, auf Jesus an der Stange zu schauen, Jesus am Kreuz zu schauen. Denn wir wollen doch dieses Ziel erreichen und nicht verloren gehen. Wir wollen doch nicht am Ende die Narrenkappe aufgesetzt bekommen, dass wir das Ziel verpasst haben. Wer hat sie hineingeführt? Nicht mehr Mose, sondern Josua. Und ihr Lieben, die Bibel ist schon manchmal sehr geheimnisvoll. Josua, der hebräische Name Jehoshua oder Joshua, ist nur eine Variante von diesem anderen Namen Jeshua. Jeshua übersetzen wir mit Jesus. Merkwürdig, das Volk Israel wurde von Joshua hineingeführt ins gelobte Land, zum Ziel. Das war seine Zukunft, Joshua. Und wir werden ebenfalls hineingeführt ins gelobte Land durch Jeshua, Jesus. Er alleine ist das Ziel, für das es sich zu leben lohnt. Und vielleicht können wir uns diesen Satz merken: Ziel, das sind die Anfangsbuchstaben Z-I-E-L. Und die kann man so deuten: Zukunft ist ewiges Leben. Amen.